Don't trust anyone.
Just live to see another sunrise.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen zurück hoffentlich. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Wie immer vorab die zwei Details zu diesem Podcast. Wir sind nicht spoilerfrei. Das heißt, ihr solltet am besten den Film, den wir heute besprechen, schon gesehen haben. Mhm. Und Anne und ich haben vorher nicht drüber gesprochen, wie die jeweils andere den Film denn wohl fand. Das heißt, es ist eine Blackbox auch für uns. Und wir steigen deshalb wie immer ein. Erstmal, was wir heute überhaupt besprechen. Mhm. Wow, gerade noch die Kurve gekriegt. Schon mehrfach. Das ist mein Ding. Mehrfach vergangen. Nochmal kurz zu erwähnen, was wir denn heute besprechen. Was besprechen wir denn heute, Anne?
Wir sprechen heute über The Rip.
Jawohl. Und wie hat er dir denn gefallen?
Er hat mir gut gefallen. Ich war gut unterhalten. Mhm. Ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, weil ich mag ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich mag es ja, wenn es kracht und scheppert. Also ich mag Actionfilme per se.
Das ist der Fachausdruck. Das ist der Fachausdruck.
Krachen, ja, natürlich. Ja, ja. Krachen und scheppern. Ja, ja. Ich mochte den Cast wahnsinnig gerne. Es gibt einige Sachen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Aber ich war gut unterhalten und man muss es ja dazu sagen, wir lassen direkt die Katze aus dem Sack. Wir beide haben diesen Film ja jeweils zweimal gesehen.
Korrekt.
Und das ist nicht die Regel, wenn wir über Filme sprechen. Und ich finde, beim zweiten Mal sehen war die Analyse dann doch auch eine andere als beim ersten Mal gucken, wo man sich ja einfach nur unterhalten lässt. Und The Rip ist definitiv einer von diesen Filmen, wenn du ihn das erste Mal siehst und keine Ahnung hast, was die Auflösung ist, dass du mit dem Wissen ihn beim zweiten Mal natürlich mit anderen Augen siehst.
Ja.
So, aber bevor wir in die Analyse einsteigen, jetzt auch an dich die Frage, wie hat er denn dir gefallen?
Ja, ich war auch gut unterhalten, habe aber auch Punkte, über die ich reden will.
Gut.
Weil nämlich auch, so wie du sagst, beim zweiten Mal gucken, umso mehr habe ich gedacht, ja, aber das ist nicht so sauber vielleicht gebaut oder das ist hingebogen. Das sind so Begriffe, die sich dann so eingeschlichen haben bei mir. Aber dennoch war ich ja gut unterhalten. Deswegen habe ich auf jeden Fall Lust, jetzt mit dir zu analysieren, warum ich gut unterhalten war, aber dennoch es Punkte gibt, bei denen ich sagen würde, das war jetzt nicht die stärkste Entscheidung dramaturgisch oder auf Drehbuchebene. Ich stimme dir aber schon mal zu, dass ich den Cast auch super fand. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weshalb man so gut unterhalten ist und dranbleibt. Und der Aspekt, den du sagst, ist auf jeden Fall einer dieser Filme, die man eben auch zweimal gucken kann, weil das zweite Mal ein anderes Erlebnis ist. Das sind diese Thriller, in denen es eben darum geht, was ist hier die Verwirrung am Anfang? Wer hat hier welche Absicht? Um dann nochmal den Spaß zu haben, beim zweiten Mal zu gucken. Jetzt weiß ich das ja schon. Ach so, das war eigentlich der Hinweis und das war der Hinweis. Ne? So, also es gibt Filme, die sind darauf. Das ist natürlich auch sehr smart, ne? Wenn man möchte, dass die Leute den zweimal gucken. Das ist ja dann auch doppeltes Geld. Also im Sinne der Vermarktbarkeit eines Films sind solche Filme wortwörtlich Gold wert, weil sie mehrfach geguckt werden.
Das ist richtig.
Ja.
Und ich persönlich freue mich auch, kleiner Fun Fact, es gibt wieder einen Hund. Es kommt wieder ein Hund darin vor und er kommt nicht zu Tode, er wird nicht verletzt.
Nee.
Das ist schön. Das ist einfach Wilbur, der Money Dog, das ist einfach schön. Also wieder, wir haben ja eine Tradition in diesem Podcast, was Filme oder Serien mit Hunden betrifft. Und auch The Rip hat wieder einen vierbeinigen Darsteller. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
Das verstehe ich. Man kann auch sagen, dass wir nicht so einfach zu überzeugen sind. Packen vier Beine rein und wir sind gut unterhalten. Nein, nein, nein. Das können wir auch nochmal sagen. Aber es macht.
Er muss schon auch überleben am Schluss. Das ist mir persönlich.
Das ist auch wichtig. Wir lassen uns jetzt aber auch nicht davon blenden. Oh, da ist ein Hund dabei und dann übersehen wir auch
Nein.
gerne diverse Schwachstellen in der Dramaturgie und ähnlichem. Nein, auf keinen Fall. So, jetzt haben wir schon mal gesagt, den Cast finden ist einer der Hauptgründe für uns, warum wir gut unterhalten waren. Warum waren wir denn noch gut unterhalten? Kannst du das auch
benennen? Naja, in dem Film ist halt Zug. Also der dauert knapp, glaube ich, 2 Stunden. Mhm. 1,55, glaube ich. Und ich würde den Film auch, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ob du das ähnlich siehst, ich würde ihn so in 3 Teile einteilen.
Ja.
Und also in eine kurze Exposition. Worum geht's eigentlich? Also, okay, ich muss anders anfangen. Du hast doch auch von diesem Interview,
das Matt Damon gegeben hat.
So, ja. Dann steigen wir doch direkt damit ein.
Ja.
Matt Damon hat ein Interview gegeben und hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, er hat sich beschwert, das klingt jetzt schon wieder so wertend, aber er hat einfach erzählt, sagen wir mal so, dass Matt Damon hat ja auch eine Historie als Schauspieler, was Actionfilme betrifft. Ich sag nur Jason Bourne und so weiter.
Ja.
Also der weiß auch, wie es geht. Das ist nicht der erste Actionfilm, in dem Matt Damon mitgespielt hat.
Ja.
Und er hat in diesem Interview zu verstehen gegeben, dass es offensichtlich einen Wandel gegeben hat, wie man heutzutage für Streamingdienste Actionfilme erzählt. Weil es ein kolossaler Unterschied ist, ob man einen Actionfilm fürs Kino erzählt.
Ja.
Da gibt es ein Publikum, das zahlt Eintritt, das setzt sich in einen dunklen Kinosaal und im besten Falle zückt da keiner sein Handy und macht ein bisschen auf Second Screen, sondern alle sind sehr fokussiert auf die große Leinwand, ohne Ablenkung. Und das ist natürlich bei Netflix als Beispiel. Es gibt auch viele andere Streamingdienste, da ist das einfach anders. Also man hängt halt auf der Couch und hat nebenbei vielleicht noch das Tablet auf dem Schoß oder das Smartphone im Anschlag.
Ja.
Und das heißt, man muss heutzutage, wenn man das Publikum bei Laune halten will, damit sie nicht die Fernbedienung nehmen und wegseppen, muss man heute Actionfilme laut Matt Damon anders erzählen. Und zwar, wieder Stichwort, krachen und scheppern, gerne in den ersten 5 Minuten.
Ja, das ist total richtig. Das hat er so im Interview gesagt. Und es war schon konnotiert mit einer Kritik, dass jetzt eben die Erzählweise eines Films bei Netflix anders, also verändert wird. Einfach aufgrund des Verhaltens der Menschen vor dem Fernseher, eben zu Hause, ständig Ablenkung überall. Ich finde es aber ganz interessant, weil, also, ist es nicht schon, mir ist eingefallen dazu, dass früher auch Filme anders konsumiert wurden. Also die liefen, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob es in Deutschland so war, aber in Amerika liefen die Filme nonstop im Kino. Also hintereinander weg, den ganzen Tag. Und Leute sind dann auch ins Kino gegangen, mittendrin im Film. Und dann sitzen geblieben, haben sozusagen in der Mitte eingestiegen, sind sitzen geblieben, haben den Anfang wieder geguckt. Ja, ja.
Von was für einer Zeit sprechen wir? Von den 50er Jahren, oder?
60s also. Und 70s, glaube ich.
Okay.
Also das erinnere ich jetzt aus dem Studium. Ja.
Ja.
Filmgeschichte.
Oh.
Grüße gehen raus an meine Dozierenden. Und ich weiß es jetzt gerade tatsächlich gar nicht, ob deswegen Filme auch anders erzählt wurden, weil eben der Ort der Rezeption auf eine gewisse Art und Weise war. Ja, oder, also davon ist eigentlich ausgegangen, also diese Wechsel, was ich sagen will, ist die Wechselwirkung zwischen dem Ort, an dem ein Film konsumiert wird und die Art und Weise, wie man den Film dann erzählt, das hat schon immer eine Wechselwirkung gehabt. So. Also, und natürlich gibt es immer erstmal, das ist auch ein klassisches Verhalten der Menschen, erstmal eine Ablehnung, wenn sich was verändern soll. So. Das heißt, sowas wie in den ersten 5 Minuten soll es knallen, wird erstmal eher abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mit dieser, es muss in den ersten 5 Minuten was passieren, auf Streaming-Plattform, egal welche, schon länger konfrontiert. Also ich kenne diese Anforderung. Für mich war das jetzt nicht neu, dass das genau deshalb eben bei Streamern einfach eine andere Dramaturgie erfordert. Ja, dass die ersten 5 Minuten eben einen extremeren Hook haben müssen als früher. Was sehr interessant ist, weil die großen Serien, ne, also das Serienzeitalter, das eingeläutet wurde, Mitte der 2000er mit den Sopranos und The Wire, da war das ja gar nicht so. Da guckte man aber halt auch noch linear vorm Fernseher, so. Das war auch bevor die großen DVD-Boxen so richtig rauskamen. Und naja, also seit es halt Streaming gibt, ist das eine der Anforderungen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ist das jetzt wirklich schlecht oder nicht?
So gut, dass du das sagst. Ich kann mich jetzt auch aus der Deckung trauen. Ja, bitte. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm, weil, haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt ja Serien, also weil du gerade die Sopranos angesprochen hast. Das ist 20 Jahre her. Das war auch nicht das Streaming, das war HBO, das war Pay-TV und jede Woche gab es eine neue Folge.
Ja.
Das heißt, man freute sich da eine Woche lang drauf und diese Folge war auch dann für eine Woche Gesprächsthema. Bei Freunden, bei Nachbarn, bei Arbeitskollegen,
genau,
bei wem auch immer. So, jetzt, du hast die DVD-Boxen angesprochen, Blu-ray-Boxen oder Streaming. Ganze Staffeln werden auf einen Schlag veröffentlicht. Das heißt, dieses Binge-Watching.
Genau.
Das ist eine andere Sehkultur, rastlos, gehetzt. Und deswegen müssen die Reize ja auch viel krasser knallen.
Mhm.
Und ich finde es aber per se gar nicht so schlimm, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt Serien, wo ich nach drei Folgen sage, worum geht's denn da? Das ist so wahnsinnig langsam erzählt. Und dann gibt's Freunde, Freundinnen, die sagen, doch, 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 bleib mal dran. Ab Folge 17 wird's richtig gut. Wo ich mir denke, nee, bis Folge 17 schaffe ich überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach too boring, zu langsam. Und dann gucke ich das nicht weiter. Mhm. Also insofern, diesen Hook, den Netflix fordert, in den ersten 5 Minuten muss es krachen, damit das Publikum reingesaugt, reingezogen wird, damit es dranbleibt, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ich finde auch bei The Rip wird ja auch ein Mysterium, ein Geheimnis aufgemacht. Also es wird in den ersten Minuten eine Agentin erschossen, exekutiert. Ja. Und man fragt sich natürlich, wer es war und warum. Und die Frage, die im Raum steht, ist, war es einer aus dem eigenen Team? Also war es auch ein Cop? Ist der Cop-Killer selbst ein Cop? Da geht es um Misstrauen, um interne Ermittlungen, um Snitches, um Maulwürfe, um
yes.
Also ich find's, Thriller, ich find's Classic. Gut. Ja, Thriller, Action-Thriller. Und ich finde das gut. Also ich war ab der ersten Minute wirklich gut unterhalten und drin. Darum finde ich das per se gar nicht schlimm.
Ja, ich musste auch sofort dran denken an Breaking Bad, erste Folge, legendäres Intro.
Ja.
Das, man kennt es mittlerweile eigentlich. Dieser Mann, den man nicht kennt, der mit dieser Schutzmaske auf dem Gesicht und nur in weißer Unterhose in diesem Camper irgendwo durch die Wüste brettert, ja, Waffe, irgendjemand ist hinten eingesperrt und du denkst dir nur so, what the fuck? Das ist sozusagen die legendärsten ersten Kracher 5 Minuten. Und das war ja, das wurde ja nicht geschrieben für Streaming zu dem Zeitpunkt. Mhm. So, wir waren schon in einer anderen Phase, es waren nicht mehr die Sopranos und The Wire, so, ja, nicht mehr ganz linear gedacht. Aber deswegen habe ich ein bisschen gedacht, ja, aber das ist ja jetzt nicht neu. Also sage ich jetzt nicht vor The Rip und war so, what? In den ersten 5 Minuten wird jemand erschossen?
Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, auch in einem Thriller. Und nochmal dazu, auch in einem Thriller-Kontext. Ich habe mich auch gefragt, wenn ich das jetzt zur Seite nehme, ne? Also wenn ich jetzt da sitze als Drehbuchautorin und ich habe nicht die Vorgabe, es muss in den ersten 5 Minuten knallen, wo sonst hätte ich denn sonst den Mord an der Captain dieser ganzen Truppe, der ja allem zugrunde liegt, was danach passiert. Man will ja aufklären, wer sie umgebracht hat. Wo hätte ich den denn sonst gesetzt? Also ich hätte den unabhängig von der Vorgabe auch in die ersten 5 Minuten gepackt.
So funktioniert jeder Tatort. Also ich glaube, es ist tatsächlich von der ARD eine Vorgabe für DrehbuchautorInnen.
Ja.
Ich glaube wirklich, der Mord, die Leiche, muss in den ersten 10 Minuten Screentime haben. Weil, also es ist der Tatort. Sonst fragt man sich halt, worum geht's denn hier?
Ja. Stirbt er jetzt? Also ich gucke einen Krimi, kommt hier jetzt jemand noch um? Oder ja, also es ist schon, ich finde es interessant, also es hat für viel Echo gesorgt, dieses Interview. Also ich glaube daher, dass das jetzt für die breite Masse noch nicht so bekannt war. Für Menschen innerhalb der Branche ist das bekannt. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, diese Diskussion aufzumachen bei einem Thriller.
Ja,
also richtig. Wenn man jetzt ein Drama erzählt und man merkt, okay, diese ersten 5 Minuten, die passen eigentlich hier gar nicht hin. Die hat man da vorne hingeklatscht, damit es eben den Hook gibt. Und eigentlich kommt in der normalen Dramaturgie dieses Dramas dieser Moment erst nach 70 Minuten. Das würde ich verstehen, weil dann fühlt es sich unecht an und gezwungen. Aber ich fand es sehr rund beim Thriller jetzt. Ah, aber was ich tatsächlich eher störend fand, und das ist ein anderer Aspekt zu den ersten 5 Minuten, bevor wir diese Rückblende sehen, also bevor wir zurückspringen und sehen, wie Jackie umgebracht wird, haben wir, lass es 15, 20 Sekunden sein, in denen wir Matt Damon in seiner Rolle als Polizist, als neuer Chef dieses Teams, vor seinem Boss sitzt. Und die haben nur einen ganz kurzen Austausch, das sind vielleicht so 4 Repliken oder 5. Damit wird gedroppt, oh, Internal Affairs spricht gerade mit dem ganzen Team. Da gibt ein Verdacht rum, wohl irgendwie, war da vielleicht einer aus den eigenen Reihen, der die Chefin umgebracht hat. Und sein Chef stellt so ein bisschen in Frage, ob denn jetzt hier Internal Affairs sein Alibi überzeugend fand. Und das sind wirklich nur so 20 Sekunden. Und ich finde, die fühlen sich falsch an. Also das fühlt sich ganz merkwürdig an. Nur kurz, nur diese 20 Sekunden und dann schaltet man in die Rückblende. Weil ich hätte das ganze Ding direkt gestartet mit diesem. Und ich habe das Gefühl, dass das im Schnitt passiert ist. Dass diese 20 Sekunden davor gepackt wurden. And here's why. Weil wenn man dann zurückspringt in die Rückblende, ist dieser riesige Shot über Miami at night, that's the big, big money shot. That's the big thing. Bam, da wird gezeigt, hier kommt Production, hier ist Geld. Und über im Voice-Over, also drüber gelegt, hörst du das Telefonat zwischen Jackie und eben Desi, die snitcht. So. Das war für mich der Anfang des Films mit dieser riesiger Shot und dieses Auto fährt da übers Wasser, also über die Brücke, Wasser zu sehen und dann hört man diesen Dialog. Und ich glaube, dass man diese 20 Sekunden mit Damon davor gepackt hat, weil er natürlich mit Affleck zusammen, die sind das Verkaufsargument. Und die mussten den halt in diese ersten 5 Minuten reinkriegen.
Mhm.
Weil da hatte ich das Gefühl, das ist nicht rund.
Ja, ich fand auch den Anfang, es gibt genau bei der Szene, die du gerade beschrieben hast, Matt Damon bei seinem Chef und dann gibt es so einen harten Cut und dann gibt es eine Tafel, inspired by true events und ich glaube in loving memory of, wo ich auch dachte, das fühlt sich, diese Tafel da jetzt reinzuschneiden.
So. Stimmt.
Fühlt sich auch komisch an.
Ja, so. Die habe ich ausgeblendet.
Habe ich dann schnell wieder vergessen, aber in dem Moment dachte ich mir, ist ganz unrhythmisch irgendwie. Es entsteht kein Flow, um mich in diesen Film irgendwie zu ziehen. Ja. Fand ich komisch.
Stimmt, die habe ich wirklich ausgeblendet, dass die auch noch kommen. Und deswegen glaube ich, ich kann mir eher vorstellen, dass es dann hier Netflix, hier ist euer Knaller in den ersten 3 Minuten 8, by the way. I timed it. Hier ist er. Und dann kam aber, aber wir müssen halt schon zuallererst, also mindestens einen von den beiden sehen. Weil wenn die Vorgabe, also wenn man auch noch gewusst hätte, schon beim Schreiben, ich muss aber meine, also die verkaufen das Ding ja. Und natürlich will man Affleck und Damon zusammen sehen, die auch als Duo verkaufen die sich. Jetzt gibt's leider keinen Moment in den ersten 5 Minuten der Gegenwarts-Timeline, in der die in einem Raum sind. Weil Affleck wird von seinem Bruder, dem Fat, interviewt und Damon spricht mit dem Chef. Und ich glaube, das war quasi, verdammt, wir kriegen nicht beide nach vorne. Ne? So, wir kriegen nur einen nach vorne. Matt Damon ist ein bisschen mehr die Hauptrolle. Und deswegen haben sie sich für ihn entschieden.
Kann ich nachvollziehen. Also deine Theorie ist ja eine Hypothese. Ja. Gehe ich mit.
Ja.
Klingt für mich plausibel.
Ja. Von daher finde ich diese Knaller-Einstiegssequenz wirklich nicht das Problem.
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich habe es vorhin schon mal aufgemacht. Ich mache den Deckel jetzt drauf, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dieser Film besteht irgendwie aus drei Teilen. Ja. Also klar, eine Exposition, wo die Figuren eingeführt werden. Und klar ist, Jackie ist ermordet worden. Wer hat sie ermordet? Ist der Täter einer aus dem Team, aus den eigenen Reihen? Und dann gibt es ja den riesen Hauptteil einfach. Also ab dem Moment, wo dieses Geheimversteck mit den 20 Millionen US-Dollar gefunden wird, wo halt, also das ist ja so eine Art, das ist ja fast schon kammerspielartig, weil es ist alles in dem Haus oder ums Haus herum. Es hat so einen Touch von Belagerungszustand. Das ist der Großteil des Films. Und dann gibt es aber so die letzten 40 Minuten, würde ich schätzen, also wirklich auch nochmal Strecke, spielt ja in so einem gepanzerten, sie nennen es immer Tank, also das ist also ein gepanzertes Fahrzeug. Es ist kein richtiger Panzer, es ist ein gepanzertes Fahrzeug, mit dem sie ja das Geld quasi in Sicherheit bringen sollen. Und wo ja im Grunde die Auflösung stattfindet und die ganze Situation eskaliert. Also ich finde, diese drei Teile würde ich diesen Film einteilen. Stimmst du mir dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch alles in dem Aspekt ist, das ist ein solider gebauter Thriller. Das ist alles massiv richtig gemacht. Ich wollte noch einwerfen, nachdem jetzt den einen Teil von seinem Interview, der so für Aufsehen gesorgt hat, schon bearbeitet haben. Die andere Aussage, die er getroffen hat, war, dass Netflix möchte, dass die Handlung 3 bis 4 Mal im Film wiederholt wird, um die Menschen, die halt zwischendurch einfach abgelenkt sind von ihrem Handy, auch wieder einsteigen können. Ich hatte diese Aussage gehört, bevor ich den Film das zweite Mal gesehen habe und habe versucht, darauf zu achten. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig mitgekriegt habe. Hast du mitbekommen, dass es 3 bis 4 Mal wiederholt wurde?
Oh, ich bin so froh. Wir sind on the same page. Es ging mir exakt wie dir.
Okay.
Und man muss ja auch dazu sagen, The Rip ist ja ein durchaus komplexer Thriller. Ja. Also gerade wenn man ihn das erste Mal schaut, aber auch beim zweiten Mal, wenn man im Grunde eigentlich weiß, wer wann wie in welchem Team gespielt hat.
Ja.
Es ist ja wirklich ein Hin- und Her-Switchen von Sympathien, Antipathien, Verdächtigungen und so weiter. Also dieser Film ist wirklich komplex, weshalb ich auch da per se es gar nicht so verkehrt finde, wenn man, also jetzt nicht in einem Erklärbär-Dialog, aber in einer smarten Dialogführung auch mal immer wieder so ein paar lose Fäden vielleicht noch mal zusammenknüpft. Weil ansonsten, es gibt ja nichts Schlimmeres, ehrlich gesagt, als wenn man in der Mitte eines Films so richtig lost ist. Und das kann selbst verschuldet sein, weil man zu blöd war und nebenbei irgendwie E-Mails auf dem Smartphone gecheckt hat, dann ist es selbst verschuldet. So. Aber es gibt ja durchaus auch Filme, wo du wirklich mit wachem Geist zuschaust, zuhörst und dir ab der Mitte denkst, I don't get it. Worum geht's hier nochmal? Wer ist der Typ jetzt nochmal? Und was ist jetzt da das Problem? Darum finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man das Publikum auch immer mal wieder auf einen aktuellen Stand bringt. Und ich fand es jetzt in The Rip nicht erklärbärig, nicht, dass es mir aufgestoßen wäre, dass ich dachte, oh, den Satz haben sie aber für Slow Joe in the Back Row nochmal irgendwie reingemacht. Oder gibt ja auch manchmal so Lösungen, dass es irgendwie dann, oh, es ist ganz schlimm, ganz cheesy, dann gibt es manchmal so ein Voice-Over. Erzähler.
Oh Gott. Ja, oh
das
Gott.
Ist dann, also, oh nee, also das ist bei The Rip Gott sei Dank nicht so. Ganz ehrlich, ich fand The Rip wirklich, haben wir schon gesagt, unterhaltsam, gut gebaut. Der hat Tempo, der hat Zug, der hat keine Längen, der ist spannend. Und ich kann das, was Matt Damon da in diesem Interview ja dann doch kritisiert oder abgewertet hat, gar nicht so zur Gänze nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, jetzt zumindest nicht bezogen auf The Rip, ne? Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Drama habe und ich muss dann auch bei Netflix da irgendwie in den ersten 5 Minuten wie auch immer den Höhepunkt schon reinbasteln, einfach damit es am Anfang knallt und es entspricht gar nicht dem eigentlichen Aufbau dieser Geschichte. Ja, aber das meine ich eben, mein Gefühl war, ich valide Punkte, die man kritisieren kann, treffen ungünstigerweise auf ein Genre, in dem das gar nicht so schlecht ist. Und wie gesagt, also ich habe nicht wirklich mitbekommen, dann war es wohl sehr gut gemacht. Oder vielleicht haben sie sich auch so dagegen gewehrt. Aber ich habe nicht richtig mitbekommen, so, ah, jetzt kriege ich gerade, ach, das ist Recap Nummer 1, Recap Nummer 2, Recap Nummer 3. Ah ja, ich kann genau sagen, da waren die drei Momente, in denen mir das gerecapped wurde, damit ich weiß, was hier gerade los ist. Ja, finde ich schon mal, spannend, wie wir das, dass wir da so ausgekommen sind. Aber zum Stichwort, ich bin irgendwie verwirrt und weiß nicht mehr, was los ist. Ich war zwischendurch, hatte ich schon einen Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wer macht jetzt hier wem noch einen Vorwurf und weshalb. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob das nicht gut war, im Sinne von, die wissen gerade auch alle nicht mehr, wo oben und wo unten ist.
Ja.
Und dann ist es okay gewesen. Für mich ist das der Moment, wenn Damons Figur und Afflecks Figur sich prügeln in der Garage. Und dann machen die sich gegenseitig Vorwürfe. Und ich habe irgendwann nur noch gedacht, was wirft jetzt, warum wirft jetzt Damon Affleck was vor? Da kann ich jetzt gar nicht mehr folgen. Und du denkst, also da konnte ich nicht mehr verfolgen, ob das jetzt noch valide Punkte waren. Aber das ist ja eigentlich innerhalb der Story begründet darin, dass die nur diesen Streit initiiert haben, um sich zu prügeln, um eben, weil sie davon ausgehen, dass natürlich Mike Rowe, der Snitch, der hat wahrscheinlich, muss ein Handy haben. Das Ganze war inszeniert, um gegen ihn zu stoßen, körperlich an ihn ranzukommen.
Im Gerangel ihm das Handy abzunehmen.
Ne? Ich glaube, deswegen war es okay, weil ich saß irgendwann so, was für Argument? Also kann ich jetzt nicht so schnell verfolgen, ob das überhaupt valide ist. Wer wirft hier jetzt wem was warum vor? I don't understand. So. Aber es wurde ja hinterher aufgelöst. Also ich glaube, es war noch okay, da so verwirrt zu sein.
Ja, denke ich auch.
Aber schon, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, ich mag es. Also es ist ein gewagter Tanz, weil wenn du die Menschen zu sehr verwirrst, steigen sie aus. Also ich finde, mit Verwirrung arbeiten, da musst du ganz fein sezieren. Also gucken, wie, zu viel und Leute gehen.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau.
Da habe ich mich ja geoutet als, ich bin Fan von Verwirrung. Und das bin ich ja auch immer noch.
Ja.
Aber natürlich völlig zu Recht, wie du sagst, nicht auf Kosten totaler Orientierungslosigkeit. Und Verwirrung ist ja insofern gut, weil es das Publikum bei der Stange hält. Also man ist verwirrt, man ist irritiert und denkt, hä, Moment, wieso macht der dem jetzt den Vorwurf? Und eben hat er doch das gemacht. Also das ist halt, das sage ich ja immer, es ist gegen betreutes Denken, was ich gut finde. Weil man selber geistig aktiv bleibt, weil man das Mysterium, das Rätsel irgendwie eigenständig noch lösen will. Das heißt aber, Verwirrung, wenn du sie setzt, muss zeitnah aufgelöst werden. Du kannst nicht in Minute 3 eine riesige Verwirrung stiften, die erst 2,5 Stunden später aufgelöst wird. Also so lange bleibt nun wirklich das wachste Publikum auch nicht bei der Stange. Das heißt, das hat was mit Timing zu tun. Und an sich, ich bleib dabei, an sich bin ich Fan von Verwirrung, wohl dosiert.
Ja, total richtig. Es muss zeitnah wieder aufgelöst werden. Und es passiert ja auch alles relativ zeitnah hintereinander, weil sonst, das eine ist die Dosierung und das andere ist Timing. Und Hitchcock hat ja mal gesagt, sinngemäß, an audience is rather confused than bored. Und bored bist du dann nun nicht, wenn die zwei sich was an den Kopf werfen. Also insofern check. Außerdem, dann brennt noch was und dann wird geschossen oder es wurde schon geschossen. Das ist ja alles EWE. Es ist eine Menge los. Ich würde aber gerne einmal zu ein paar Punkten kommen, bei denen ich glaube, dass das im Sinne des Thrillers etwas hingebogen wurde oder man diese, also ich fand, das war jetzt im Sinne einer Thriller-Erzählung ein bisschen schwach auf der Brust, so zu argumentieren, warum eine Figur was macht. Ja, vielleicht auch Krötenliste, Stichwort.
Ah,
da sind wir wieder, unsere Krötenliste. Ne? So, bei Kröten gilt, das ist ein Punkt, das ist oft was in der Geschichte. Das ist ein bisschen gebaut, da spürt man, dass das jetzt so passieren sollte, damit die Geschichte in die Richtung weitergeht. Und die Pi-mal-Daumen-Regel ist, so eine Kröte pro Film schluckt die zuschauende Person. Ja, die Diskussion ist natürlich auch, für jeden ist eine Kröte unterschiedlich groß oder was anderes. Und manche Menschen sind auch gewillt, mehrere zu schlucken. Ich bin eher nicht so bereit. Nee. Das haben wir ja auch schon etabliert. Aber dennoch, ich bin ja immer noch, kann immer noch sagen, ich war trotzdem gut unterhalten. Aber trotzdem, ich nenne jetzt mal meine Kröten. Ne?
Okay, bitte.
Mal sehen, ob du die genauso, ob du die genauso hast. Wenn Desi hört, was gestellt ist, was wir hinterher herausfinden, dass Damons Figur mit den beiden Frauen im Team, also er tut so, spricht mit ihnen, tut so, als sagt er, lass uns hier das Geld untereinander aufteilen. Ja? Also er tut so, als sei er dirty, a dirty cop, und will eben Geld klauen, will Teil von diesen 20 Millionen klauen. Und Desi hört das. Und dann kommt Mike Rowe rein und sie sagt, Rowe, they want to steal the money. Ja? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Der einzige Grund, warum sie das macht, ist, weil sie ihm vertraut. Mhm. Hinterher in dem gepanzerten Fahrzeug sagt Damon, I knew she would tell you about it, because you looked the part. But I was already on to you. Also er hatte ihn schon in Verdacht, dass er derjenige ist, der hier versucht, das Geld zu stehlen. Und er hat sich dann nur darauf verlassen, dass Mike sozusagen gerattelt wird und noch mehr mit seinen Leuten telefoniert, weil er sich sicher war, Desi würde ihm erzählen, würde Mike erzählen, wenn sie hört, dass Damon versucht, Geld zu stehlen. Kannst du mir folgen? War das halbwegs geradeaus?
Ja, ich gebe zu, ich bin gerade auch geistig ein bisschen abgebogen, weil ich auch eine, aber es ist eine Mini-Kröte. Mhm. Also ich bin ja viel großzügiger für einen guten Payoff, eine Kröte mal zu schlucken. Ich hatte eher die, also bei mir hat sich eher die Frage aufgedrängt, wie konnte die Matt Damon-Figur wissen, dass 10 Sekunden später Mike Rowe durch diese Küchentür, weil Desi ist in der Küche an einen Stuhl gehandcuffed, dass der 10 Sekunden später, also quasi wie bestellt, durch die Tür kommt, damit Desi ihm brühwarm erzählen kann, was sie gerade gehört hat. Weil die Szene davor ist, dass Mike Rowe mit der Ben Affleck-Figur auf der Straße steht. Das ist übrigens, fand ich beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal auch mega gruselig. Das ist das Haus von Desi, ist in so einem Wendehammer. Und also quasi im Grunde das letzte Haus auf der Straße. Und diese ganze Straße wirkt so mega einsam. Da gibt es irgendwie keine Autos in den Einfahrten. Du siehst keine Menschen da lang gehen. Und dann, es wird ja dann Abend und Nacht. Und dann geht wie von Geisterhand, gehen rechts und links, also auf beiden Straßenseiten nach und nach die Lichter in den Einfahrten und über den Haustüren an, wo man sich denkt, oh, es ist so mega gruselig. Wo dann hinterher auch klar wird, die sind mit Timern quasi geschaltet worden und so. Und dann gibt es auch eine Lampe, die so flackert, wo man zuerst denkt, das ist ein Kurzschluss. Und dann ist klar, nee, nee, das ist kein Kurzschluss. Das sind Morsezeichen, das ist ein Code, eine Nachricht. Also zahlt, finde ich, mega gut aufs Spannungskonto ein. Ja. Und Mike hat das gesehen, steht mit Ben Affleck auf der Straße. Und Ben Affleck sagt, okay, da die flackernde Lampe, da bei dem Haus da hinten, das gucke ich mir mal an, du gehst zurück.
Ja.
Wo sich mir jetzt, wo ich es laut ausspreche, natürlich die Frage stellt, waren Ben Affleck und Matt Damon da schon ein Team? Nee, waren sie nämlich nicht. Nee. Da Matt Damon, ja, Ben Affleck misstraut nämlich seinem Best Buddy auch ganz Zeitpunkt. Lange. Zu dem Zeitpunkt sind die nämlich noch nicht ein Team. Nee. Das heißt, Ben Affleck kann Mike Rowe nicht bewusst zurückgeschickt haben. Und da denke ich mir, dieses Timing, das war dann einfach das war dann einfach Glück, weil das kann ja nicht irgendwie von Matt Damon inszeniert, gestaged, provoziert worden sein. Das ist so eine Mini-Kröte. Und da denke ich mir aber auch, die schlucke ich eher sowohl als Publikum als auch als Drehbuchautorin. Die schlucke ich, es gibt so einen schönen Satz, wir sind ja unter uns, wir verraten hier ein paar Geheimnisse.
Ja, ja.
Es gibt so einen schönen Satz, das versendet sich.
Ja.
Also es gibt so ein paar Mini-Kröten.
Ja, ja.
Ich finde, das versendet sich eher, als wenn man dann versucht, damit das alles super gebaut ist, dass man dann krampfhaft da Dialogsätze reinbaut oder noch irgendwelche anderen Miniszenen, damit der dann durch die Tür, wo ich mir denke, come on, es versendet sich. Das ist, der kommt dann halt zum glücklichen Zeitpunkt für Matt Damon da durch die Tür. Oder siehst du es anders?
Nee, da hast du recht. Ich hatte gar kein Problem damit, dass er da durch die Tür kommt, weil für mich war eher der Gedanke, der hätte, also das war geschrieben für mich sehr, dass der jetzt gerade in dem Moment durch die Tür kommt. Aber von der Figur her hätte Daisy ihm das auch noch 10 Minuten später erzählen können, wenn er zu irgendeinem anderen Zeitpunkt alleine mit ihr gewesen wäre, weißt du? Also ich glaube nicht, dass Damon darauf gesetzt hat, dass er jetzt sofort durch die Tür kommt, sondern dass dann irgendwann der Moment passiert, in dem sie ihm da steckt. Ich habe ein größeres Problem damit, dass er einfach in seiner Menschenkenntnis sich sicher war, dass Daisy sich irgendwann Mike Rowe anvertraut, und zwar only based on the fact that he looked the part. Also weil er halt so vertrauenswürdig aussieht. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen dünn. Weil die hatten ja nicht vorher eine Verbindung, ne? Nein, weil er ist ja nicht Kartell, das ist ja der Punkt. Er ist ja einer dieser Heist-Gruppen innerhalb der Polizei, die eben sich versuchen zu bereichern an so Money-Rips.
Aber okay, jetzt lass uns, komm, jetzt bohren wir noch ein bisschen tiefer. Gut. Jetzt lass uns mal überlegen. Es gibt 2 Ladies in dem Team, Numa und Lolo. Die sind aber die ganze Zeit eigentlich in der Garage und zählen per Hand diese 20 Millionen Dollar in Kleinscheinen, by the way. Ja. Also die sind ja quasi, also bei Desi in der Küche ist ja auch nicht so ein irrer Durchgangsverkehr. Korrekt. So, also Lolo und Numa sind eigentlich die ganze Zeit in der Garage und zählen Geld. Und die einzigen, die quasi durch die Küche mal laufen, sind halt Matt Damon, der da der Oberboss ist, der ja auch schon Ansagen gemacht hat. Dann die Ben Affleck-Figur, wo man auch das Gefühl hat, der kann vor Testosteron auch kaum laufen. Ja. Also dem weiß ich auch nicht, ob ich mich dem anvertraut hätte. Und dann haben wir Mike Rowe. Mike Rowe, also ich will den Charakter jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber ich finde, neben Matt Damon und Ben Affleck ist Mike Rowe vielleicht dann auch den ich vielleicht am vertrauenswürdigsten empfunden hätte. Einfach, weil der nicht so ein breitbeiniger Bulle ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, schon.
Ne, so. Und die beiden Ladies kommen ja nie aus der Garage raus. Mit denen kann sie gar nicht reden.
Gut, ja. Aber dann hätte er sagen müssen, es blieb niemand anders mehr, dem du dich hättest anvertrauen können. Und nicht, fair looked enough. The part. Also so von wegen, du siehst enough. Halt so vertrauenswürdig aus. Und dann so, boah, also. Was ich eher dann gemacht hätte, also wenn ich zu dem Punkt komme, ich brauche, dass meine Figur Matt Damon, zu dem Zeitpunkt weiß der ja schon, irgendwas stimmt nicht mit Mike, ne, so. Dann, meine Figur muss sich was überlegen. Aber das muss ja fundiert sein. Und offensichtlich möchte Matt Damons Figur möchte, dass Mike Angst kriegt, dass das ganze Geld eben geklaut wird von den anderen Kollegen. Ja, so. Das möchte er hervorrufen. Und er nimmt den Weg über Desi. So weit, so gut. Das kann ich ja alles verfolgen. Das ist, was ich meine, was das macht Sinn, das will meine Figur. Jetzt muss ich mir was ausdenken, was für meine Figur die größte Sicherheit herstellt, dass das passiert. Dass Desi Mike erzählt, pass auf, der Typ, also er, Matt Damon, selbst will das Geld klauen. Wenn ich das möchte, als Drehbuchautorin, dann wäre es besser gewesen, wenn irgendwo vorher eine Interaktion stattgefunden hätte zwischen Desi und Mike, die wirklich aufgrund von der Handlung und nicht nur, weil der Typ so vertrauensselig aussieht oder sagen wir mal, es bleibt uns keiner übrig, weil das ist ein bisschen dünn, das begründet. Das hätte sein können, weiß ich nicht, sie sagt, sie muss, oh Gott, ich muss auf Toilette und die anderen haben keinen Kopf dafür und er kümmert sich dann und sagt irgendwie so, pass mal auf, Chef, wir bleiben jetzt hier mal menschlich, die Frau muss auf Toilette, wir sind keine Monster, da sorgen wir jetzt für. So. Das hätte gereicht. Dann hätte ich verstanden, warum sie sich ihm anvertraut, weil ich hätte eine Handlung gesehen im On. Aber wenn der da zur Tür reinkommt und sie sagt so, Ro, they wanna steal the money, hab ich gedacht, die kennen sich. Weil sie auch so sagt, Ro, they wanna steal the money. So, woher weiß sie, dass der Ro heißt? Also ich bin deswegen auf die falsche Spur gekommen, dass sie zusammenarbeiten. Aber das war ja gar nicht die Absicht. Ich sollte ja gar nicht denken, dass die zusammenarbeiten. Ja? You know?
Ja.
Und das meine ich mir, das ist ein bisschen schwach auf der Brust gebaut, aber du kannst es halt, du hättest es anders stärken können.
Ja, du hast recht.
Ne? Genau. Und den Punkt mit, ja gut, der kommt halt passend zur Tür rein, ja, geschenkt, okay, gut. Das ist dann wiederum damit bin ich einverstanden. Aber da begann dann halt auch aufgrund, allein die, das war dann eine Art von Verwirrung, die glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass ich denken sollte, die zwei stecken unter einer Decke. Aber das ist auch so ein Punkt. Hast du jetzt beim zweiten Mal gucken
so richtig das Gefühl, dass du den Film verstanden hast? Nein.
Okay. So, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der nicht so gebaut ist, dass man es beim zweiten Mal alles versteht. Es kann sehr gut an mir liegen. Und da sind einfach tatsächlich Logikfehler drin, die ich aber nicht klar genug benennen kann. Also außer jetzt hier sowas wie, okay, hier weiß ich, hier ist bei mir eine extra Verwirrung eingetreten, die, glaube ich, nicht beabsichtigt war aufgrund von diesem Dialogsatz, der schon so beginnt mit Rose, they want to steal the money, wie, ach so, Rose, is that your buddy or what? So, also, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es Fehler gibt in diesem Film, die ich nur noch nicht erkannt habe und dafür müsste ich ihn noch 5-mal gucken und das werde ich nicht machen.
Ja, bin ich bei dir. Das ist ja eh immer ein bisschen das Problem. Also, wir haben ja auch über Zurück in die Zukunft, Back to the Future gesprochen. Es gibt ein immanentes Problem von Zeitreisefilmen, was finale Logik betrifft. Aber auch bei Thrillern, wo es so ein Mastermind gibt. Also, wo nach hinten raus erklärt wird, alles, was ihr, das Publikum oder auch meine Mitfiguren in der Geschichte, alles, was bis hierhin passiert ist, das war alles von mir eingefädelt, weil ich hatte so einen brillanten Plan und ich wollte, keine Ahnung, den Verräter entlarven oder. Ja. Und alles war von mir inszeniert und ich bin das Mastermind, das hier die Strippen zieht. Und das ist halt auch immer, also wenn man es so zu 100% durchdenkt, also ist halt auch immer, da ist dann auch eine gehörige Portion Glück ganz häufig dabei, weil das Mastermind kann überhaupt nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken. Das ist halt immer so ein bisschen, also ja, da muss man halt die ein oder andere Logikkröte dann wirklich schlucken. Für einen guten Payoff, für 2 Stunden gute Unterhaltung bin ich da bis zu einem gewissen Bereich, Grad, also ich sage nur wohl dosiert, bin ich dazu bereit. Aber natürlich hast du recht, ich glaube, wenn man es richtig, richtig, richtig kleinschrittig seziert, hält es wahrscheinlich nicht der Logik stand. Aber sagen wir mal so, zu größten Teilen, come on, zu größten Teilen doch, funktioniert es.
Schon. Das ist auch irgendwie okay, dass man das nicht. Genau, wie du sagst, es ist Teil des Spaßes. Ich finde eben spannend, du musst es schaffen, genau dieses Mittelmaß zu finden. Also wie viele eben Zuschauer bereit sind. Und da das bei jedem woanders liegt, ist das schon echt eine Kunst. Also, und das weißt du vorher auch nicht. Also,
oder du musst das Tempo anziehen. Ich weiß noch, ich weiß nicht, welcher Mission Impossible es war. Aber ich weiß noch, dass ich im Kino saß und ich war völlig geflasht. Und dann saß ich in der U-Bahn zurück nach Hause und dachte mir, Moment, warum muss Tom Cruise außen am Hochhaus hochklettern, während alle anderen in den Fahrstuhl benutzen können? Warum war das so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall musste Tom Cruise außen in einer super waghalsigen Aktion dieses gläserne Hochhaus hochkraxeln. Aber im Film, wenn du im Film sitzt, ist das Erzähltempo so hoch. Ja. Da hast du gar nicht Zeit, darüber nachzudenken, ob das gerade irgendwie logisch ist oder nicht.
Ja, das ist genreimmanent, wie wir dazu sagen.
Was übrigens nicht genreimmanent war. Ich möchte dir gar nicht vorweggreifen, aber ich habe es mir aufgeschrieben und ich muss es sagen. Nicht genreimmanent und für mich, du weißt, ich mag Pathos, ich mag Kitsch, ich bin nah am Wasser gebaut. Mhm. Aber dieser kitschige Schluss, wo die beiden am Strand sitzen, die Sonne geht auf, da hat es mir kurz die Schuhe ausgezogen. Also das war selbst für mich eine Umdrehung zu viel.
Fair enough. Ja. Ja, da kann ich ja mein Zitat mal hineinwerfen, weil just to live another sunrise, am Ende sitzen sie ja da und haben es geschafft, sie sehen wieder einen Sonnenaufgang.
Sie haben die Nacht überlebt. Das sie haben war die Nacht, nicht immer klar.
Das ist richtig. Das sah nicht zu allen, nicht zu jeder Zeit so aus. Das ist richtig. Ich habe das als Zitat genommen aus 2 Gründen, weil ich nämlich auch zwiegespalten bin. Hinten raus wird es ein bisschen arg kitschig. Ich hätte das vielleicht noch irgendwie besser verpackt, wenn es nicht auch noch ein verdammter Strand gewesen wäre, sondern einfach nur ein Sonnenaufgang. Auch über, also irgendwo dreckige Straße, die sitzen irgendwo in Miami, in den, irgendwo von mir aus vor diesem noch abgebrannten Haus oder keine Ahnung, gut, da waren sie jetzt schon weg, aber irgendwo Und dann rennt da so ein Kind rum und das heißt dann Jackie. Das ist dann auch noch okay. Mhm. Aber dieser, und die haben ja auch, ne, hinterher im Color Grading diesen Sonnenuntergang ja noch sowas von überkünstlich hochgezogen. Also das, ja, das war dann das Letzte, wo ich dachte, oh, musstest du da jetzt echt hinterher nochmal wirklich künstlich dieses viel zu krasse Rot hochziehen auf diese Sonne, weil der normale Sonnenuntergang nicht genug geballert hat.
Aufgang.
Sonnenaufgang, ja, danke. Sonnenaufgang genug geballert hat, ne? Kann natürlich auch sein, dass sie zu lange gebraucht haben, diese Szenen alle einzufangen. Und dann war der Sonnenaufgang leider schon vorbei und die mussten den hinterher künstlich reinpacken. Ne? Nicht so von wegen, das Licht geht weg, sondern das Licht ist da. So eine Scheiße. Muss man kurz erklären. Das Licht geht weg ist einer der Horrorsätze am Set, wenn man nur noch, also man muss eigentlich noch die Szene drehen und man ist aber schon kurz vor Sonnenuntergang und man verliert wirklich einfach, man hat nicht mehr genug Licht oder es passt dann nicht mehr.
Und das kommt ja immer so überraschend, dieser Sonnenuntergang.
Ja, man weiß
den kann ja
nicht,
überhaupt
wann der
niemand,
kommt.
Genau, nein. Das kann man ja überhaupt nicht
vorherahnen. Nee, steht auch nicht auf der Dispo, wann Sonnenuntergang ist zum Beispiel.
Nein.
Dispo ist der Zettel, auf dem draufsteht, welche Szenen an dem Tag gedreht worden werden, wer am Set ist,
Dispo, by the way, ja, die liebe ich. Ich liebe Dispos. Das ist betreutes Denken. Das ist betreutes Denken.
Aber das ist auch
in
gutes
Reinform.
Betreutes Denken.
Ja, das
da
ist
steht alles drauf.
Betreutes
da steht
Denken.
Auch, wann Sonnenuntergang ist.
Ja, ja.
Also
da
man kann es
alles drauf.
Ja, es ist einfach ein Klassiker am Set, dass das öfter passiert, weil dann kommt man nicht so durch den Tag, wie man will, und dann kommt man hinten in Zeitstress. Hier ist es halt andersrum. Verdammt, das Licht ist da. Kann auch sein. Aber ja, war ein bisschen viel. Das ist auch das, wo ich hinten nicht ganz, da war ich nicht so glücklich mit. Ich habe den Satz aber trotzdem genommen, weil für die Emotionalität dieses Films ist es schon einfach sehr wichtig, wie sehr die alle eben an ihrer Chefin gehangen haben. So, ne? Und dass sie jetzt tot ist und dass die eben auch dieses so ein bisschen, also Numa sagt dann, glaube ich, ja, she had this Brucher-Thing. Ne? So, also die hat es irgendwie alles möglich gemacht. Und dieser leichte Touch war wirklich ganz gut, war wichtig. Und das mochte ich, dass da eben, also die Emotionalität des Ganzen, es ging nicht nur darum, Gerechtigkeit, sondern die waren alle, die waren auch wirklich ein Team, das hast du gemerkt, da war aber jetzt auch nicht so übertrieben, sondern die haben alle denselben Kodex, die machen diesen Job, obwohl er nicht, obwohl man dafür viel erleidet, wie Lolo sagt, ne, so ich werde beleidigt, man spuckt auf mich, ich, das ist alle, und dafür kriege ich eigentlich nicht genug Geld und sitze dann hier vor 20 Millionen. Aber die waren wirklich, sind wirklich so ein Team und diese Liebe zu Jackie hält die halt eben alle zusammen und das ist total wichtig. Deswegen habe ich das Zitat genommen. Mit dem Punkt hinten raus haben sie da ein bisschen sehr den Regler hochgeschoben, was den Kitsch anging, ein bisschen zu viel, um direkt zu einer anderen Kröte überzuleiten.
Oh ja.
Aber dein Zitat möchte ich bitte auch noch hören, natürlich.
Na klar.
Aber weil da direkt die Kröte dranhängt. Mich hat es sehr gestört, wie überhaupt nicht emotional Ben Afflecks Figur war, dass offensichtlich die Frau, die er geliebt hat, tot ist. Das kam ja mal so gar nicht rüber, oder?
Findest du?
Ich fand den einfach die ganze Zeit hart.
Ja, genau. Aber das habe ich interpretiert als, also das wissen wir, alle Menschen trauern auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Absolut.
Und ich weiß jetzt auch nicht, also man muss dazu sagen, Ben Affleck ist in The Rip wirklich also vollbärtig, muskulös. Der hat ein super breites Kreuz.
Ja.
Der hat unter jeder Achsel ein Pistolenholster hängen. Also der ist halt wirklich, das ist so ein Testosteron-Biest in diesem Film. Und das ist jetzt die Frage, ne, ob man den hätte sehen wollen, wie der halt irgendwo in einem ruhigen, unbeobachteten Moment herzzerreißend weint. Oder ob der seine Trauer dadurch ausdrückt. Und das gebe ich zu, habe ich auch erst beim zweiten Gucken verstanden. Eine dieser beiden Pistolen, die er bei sich trägt, ist gar nicht seine, sondern das ist die von Jackie.
Ja.
Und er hat die quasi immer dabei, weil er weiß, ab dem Moment, wo er weiß, wer für ihren Tod verantwortlich ist, wird er diesen Menschen mit Jackies Waffe hinrichten oder richten. Sagen wir es mal so. Und das tut er auch am Schluss. Und deswegen hat er die immer dabei. Und ich finde, das ist schon irgendwo eine Art von Trauerbewältigung. Ist jetzt die Frage, ob Vergeltung und Rache die richtige ist, aber dass der nicht trauert, habe ich so nicht gesehen.
Ja, auch da das Gefühl, es lag so naheliegend, wie man es halt noch emotionaler hätte machen können. Weil ich finde halt schon wieder so ein harter Typ, der nicht so richtig trauert. Ich bin da, wir haben das schon mal gehabt bei Gladiator 2.
Mhm. Aber das ist ein ganz schrecklicher Film.
Ja, das
Film.
Ist auch
sagen, wirklich. Müssen wir direkt dazu sagen.
Also da könnt ihr gerne reinhören.
Es ist eine sehr gute Folge von uns.
Aber über einen ganz schlechten Film. Aber einer der Kritikpunkte war, in Gladiator 1 außen, sein Vater verliert seine Mutter. Also
Gladiator 1 ist ein ganz großartiger Film.
Also nein, nochmal.
Und auch eine gute Folge.
Gladiator 1 verliert seine Frau und ist ein gebrochener Mann in Trauer. So. Und der heult jetzt auch nicht nonstop, weil es gibt andere Ausdrucksformen von Trauer, genau. Gladiator 2, der verliert auch seine Frau. Und dann gibt es einen Moment, wo er mal kurz auf irgendein Gedenkstück von ihr, weiß ich nicht mehr, ich glaube, die Pfeilspitze, die sie getötet hat, starrt. Funktioniert alles gar nicht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es ist wieder, also das Gefühl, es gibt so eine Rückkehr zu diesem harten Mann, der nicht richtig trauert, ne, so. Und da war ich jetzt einfach sehr drauf, ich habe halt wieder so einen harten Typen gesehen, der nicht wirklich Trauer irgendwie veräußerlichen kann, ne, sondern das dann mit, das wird dann mit Wut und Rache und Exekutieren behandelt. Und das stört mich, diese Männerbilder, die so mit Trauer umgehen. Das ist vielleicht auch mein Ding, aber ich finde das nicht gut, dass wir das so erzählen. Vorschlag. Weil ich sag ja nicht, Trauer muss heißen, ich möchte den weinend in der Ecke sehen, weil das passt auch nicht zur Figur. Mhm. Wie wäre es denn gewesen, wenn das letzte Schlussbild gewesen wäre? Ja, Sonnenuntergang, aber eigentlich sitzen Matt...
Aufgang.
Entschuldigung, Sonnenaufgang, ja. So, ja, ich bin so in der Szene. Okay, Sonnenaufgang. Und Matt Damon und Ben Affleck sitzen in einem Tattoo-Studio und Ben Affleck lässt sich in short just to live another sunrise auf die Hand tätowieren, so wie es Matt Damon mit den letzten Sätzen zwischen ihm und seinem verstorbenen Sohn gemacht hätte. Das hätte ich gefühlt. Oh. Und da hätte er dann auch irgendwie mit dem Bier anstoßen können und Damon legt ihm die Hand auf die Schulter und der beißt irgendwie die Zähne zusammen und er will jetzt auch nicht weinen. Ne, so. Also irgendwie ein bisschen mehr noch
Schöne Idee.
Ja, danke.
Schöne Idee.
Weißt du, das hätte ich direkt anders gefühlt. Das hätte auch diesen ganzen Kitchen rausgenommen. Aber da wäre da hätte ich das Gefühl von Trauer. Oder auch, wenn die das Geld gezählt haben und er verabschiedet sich von seinem Bruder, ne?
Mhm.
Und er will sich nicht umarmen lassen, der Bruder. Und dann macht's Ben Afflecks Figur halt doch. Und dann sagt der Bruder tatsächlich, also eigentlich, no, seriously, how are you doing? Also es gibt einen ehrlichen Moment. Und dann sagt er, yeah, yeah, I'm okay. Wenn der da gesagt hätte, yeah, I'm not okay, but I'm gonna be. Oder so. Das hätte auch nur gereicht. Nur einmal so eine Öffnung. Also es gibt so vergebene Momente. Und dann ist halt wirklich das Einzige, was du als Trauerbewältigung hast, ist Rache. Und am Ende richtet er ihren Mörder oder einen ihrer Mörder selbst hin. Also ich habe da kein gutes Gefühl mit. Mir gefällt die Message nicht dahinter. Aber vielleicht bin auch ich das.
Nee, ich kann dich schon nachvollziehen. Ich würde aber lügen, würde ich sagen, dass ich in dem Moment im Film, und das muss man sich ja auch immer vergegenwärtigen, wir gucken einen Film, dass ich nicht auch eine gewisse Genugtuung empfunden habe.
Dass der Mörder stirbt am Ende.
Dass der Mörder, ja, natürlich seine gerechte Strafe wäre natürlich im Sinne des Rechtsstaats. Er wird verhaftet, er bekommt einen Prozess und dann eine rechtsstaatliche Bestrafung. Aber again, wir sind im Film, wir sind im Thriller und Ben Affleck hat die Waffe von Jackie dabei und er schießt ihn.
Das hätte auch bleiben können.
Mhm. Ja.
Mir geht es ja nur darum, die Räume aufzumachen aber der Mann, der ist schon in Trauer, ne? Der hat da wirklich das ist schon eine Wahl, die Trauer eines Mannes nicht anders abzubilden, so. Und das hat mich schon, einfach weil ich dieses Gefühl habe, das ist gerade wieder so wiederkehrend und das war ein hartes Männernarrativ und das ist ein Problem, das sollten wir, man sendet was aus und es hätte diesem ganzen Thriller und auch der Härte dieser beiden Typen, die da natürlich trotzdem irgendwie gegen das Kartell antreten und die Good Cops sind ja nichts, also das hätte ja nicht geschadet, trotzdem macht man so ein hartes Männerbild wieder auf, das nicht gut ist für eine Gesellschaft. Ist jetzt groß gesprochen, aber it worries me.
Ja, also sagen wir mal so, ein Hinweis, warum das so erzählt wurde oder sagen wir mal, wer sich dafür entschieden hat, dass das so die richtige Erzählung ist. Buch und Regie sind von einem Mann, nämlich namentlich Joe Carnahan. Und ja, ist jetzt eine Hypothese, ja, eine Hypothese, ne? Wäre eine Frau als Drehbuchautorin, hätte die das anders erzählt? Ja, wahrscheinlich hätte sie es sicherlich irgendwie anders erzählt. Davon ist auszugehen. Aber hat halt kein, das Drehbuch hat halt keine Frau geschrieben, nee, sondern ein Mann.
Ja, ja, das war.
Lisa. Mhm,
Anne, dein Zitat.
Ich frage dich, mein Zitat, aber bevor ich zu meinem Zitat komme, bitte. Was heißt eigentlich The Rip? Ich muss das nachgucken. Weißt du es?
Nee, ich habe es mir, glaube ich, zusammengebastelt aus etwas halt aufreißen, okay, und, also, ne, to rip something open, so. Also etwas aufreißen und in dem Sinne natürlich man, es werden ja Verstecke, die gehen ja, ne, in die Verstecke und meistens müssen die irgendwas auf, hier in dem Fall eine Wand, irgendwas muss irgendwie weggerissen werden, um dahinter an Drogen oder Geld zu kommen. Ja, ja oder nein?
Nicht falsch, nicht falsch. Also wie gesagt, ich habe es nachgeguckt. Rip oder auch, The Rip hat tatsächlich mehrere Bedeutungen. Im Sinne von, wie du es schon richtig gesagt hast, reißen, also Rissbruch. Das heißt, es gibt natürlich einen Vertrauensbruch. Es gibt einen Riss, der durch diese Freundschaft geht, der beiden männlichen Hauptfiguren. Dann heißt to rip off ist jemanden abziehen. Ja, also das stimmt, heißt, das ist wohl auch ein Slang im Crime-Cop-Kontext. Das ist halt, wie du es eben schon richtig gesagt hast, Dirty Cops, die halt bestechlich sind und oder Geld unterschlagen. Und ich habe im Internet auch noch die verwegene Theorie gelesen, dass Rip, Rest in Peace,
natürlich
auch auf, auf das Jackie-Konto einzahlen könnte.
Das wäre dann nur Rip und nicht The Rip, aber ja.
Das stimmt, das stimmt.
Aber gut.
Also The Rip im Sinne von, ne, also The Rip ist halt quasi dieses, das Abziehen,
ja,
also die Beute. Mhm. Die Beute, wenn du illegal wen was abgezogen hast.
Ah ja, wow, vielen Dank. Mhm.
Sehr gerne. Und jetzt mein Zitat. Ja. Das ist schnell erklärt. Don't trust anyone. Darum geht's in diesem Film. Und das ist...
Genailed.
Das ist die einzige Spielregel eigentlich in diesem Film. Und was ich in dem Kontext auch mega spannend fand, also Matt Damon und Ben Affleck spielen ja Best Buddies. Mhm. Und das ist ja auch Teil dieser Erzählung, dass da Vertrauen zwischen den beiden besten Freunden ist. Und als Matt Damon dann Ben Affleck ins Boot holt, sagt er auch, warum hast du mir das nicht von Anfang an gesagt? Und Matt Damon sagt, die anderen hätten das nur geglaubt, wenn du mich auch verdächtigst. Genau. Und deswegen musste ich dich im Unklaren lassen. Es musste echt sein, dass du denkst, ich könnte ein korrupter Bulle sein. Und natürlich, das Tolle ist ja, das wissen wir alle, Matt Damon und Ben Affleck sind ja auch in real life Best Friends seit Jahrzehnten. Ja. Und ich finde schon, dass das auch was mit, also zumindest mit mir macht, wenn ich so einen Film gucke. Also es ist ja nicht der erste Film, wo die beiden zusammen vor der Kamera stehen. Mhm. Aber ich fand das besonders, dass diese beiden Best Buddies spielen und es aber auch im echten Leben sind. Das kriegt für mich dann irgendwie so eine besondere Tiefe.
Ja.
Ich fand das gut. Ich fand das einen smarten Move auch von Netflix, die dann halt beide einzukaufen.
Ja. Ne? So. Ja.
Fand ich gut.
Sehr schön ausgewähltes Zitat. Und fühle ich. Gehe ich mit, was du gesagt hast.
Wo wir gerade bei Matt Damon und Ben Affleck sind. Ich gebe es zu, ich hab das gegoogelt, aber das waren für mich neue Infos und ich fand es mega spannend und ich würde die gerne mit dir teilen, wenn du sie nicht eh schon weißt. Aber Ben Affleck und Matt Damon haben 2022 eine Produktionsfirma gegründet. Sie heißt Artists Equity.
Okay.
Und der Name ist Programm, weil ich wusste nicht, ich wusste es nicht. Ben Affleck und Matt Damon haben für diesen Netflix-Film etwas gemacht, was wohl in der Branche revolutionär ist, Nämlich, sie haben mit Netflix einen Deal verhandelt, dass nicht nur die Stars, und da müssen wir auch gleich mal ganz kurz erklären, was eigentlich Above the Line und Below the Line bedeutet, dass nicht nur die Stars richtig Asche verdienen bei diesem Film, sondern geknüpft an gewisse Milestones, also an gewisse Erfolge, das komplette Team, also komplett Cast und Crew, an einem Bonus beteiligt werden, an einen Erfolgsbonus bekommen. Und das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, ist eher außergewöhnlich in dieser Branche, weil es wird schon sehr deutlich unterschieden zwischen above und below the line.
Möchtest du das
ich erklären oder möchtest du?
Füg gerne aus. Ja.
Du bist so. Also, ich glaube, also the line, die Linie, der Strich, das hat was mit Budgetierung zu tun. Also es gibt quasi Kostenpunkte in einem Budget, die sind above the line, über der Linie, und welche, die sind below the line, unter der Linie. Und über der Linie sind, das sagt man so schön, das sind die Leute, die einen Film im Grunde verkaufen. Also das sind natürlich die Stars, die Sternchen, die SchauspielerInnen, die großen Namen. Dann sind das häufig noch große Namen bei der Regie, manchmal auch große Namen beim Drehbuch.
Selten, aber ja.
Und selten, aber manchmal schon. Oder die Produzenten. Und below the line, sagt man so schön, sind die Leute, die den Film überhaupt erst möglich machen. Und das ist nämlich eigentlich der Großteil derer, die am Set rumlaufen und die das überhaupt alles erst möglich machen, die aber im Vergleich zu denen, die über dieser Budgetlinie stehen, nicht so gut oder nicht so exorbitant, vielleicht kann man es so sagen, bezahlt werden. Und darum ist das, was Matt Damon und Ben Affleck mit ihrer Produktionsfirma für diesen Netflix-Film mit The Rip gemacht haben, das ist außergewöhnlich. Und da ist Artists Equity, der Name ihrer Produktionsfirma, der ist wirklich Programm. Ja. Und ich muss sagen, Chapeau. Also wirklich, Chapeau, ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, das ist super. Man braucht Leute von above the line, die diese Deals mit der Macht, die sie haben, eben ins Leben rufen. Weil die Menschen below the line haben einfach nicht diesen Hebel.
Power.
Ja, genau. Und wenn die beiden sagen, wir machen nun das und ihr wollt ja uns beide, das ist uns ja bewusst, aber nur unter dieser Bedingung. Und dann dann schaffst du halt einen Präzedenzfall, ne? Auch. Also dann ab sofort haben natürlich andere die Möglichkeit, wenn diese Bedingungen einmal geschaffen wurden, dass die dann sich jetzt fortsetzen können. Und richtig gut, ja.
Und voll gut in dem Kontext gerade auch, dass der Film tatsächlich ein kommerzieller Mega-Erfolg ist.
Ja.
Das wäre natürlich doof, ne? Erfolgsbeteiligung.
Ja.
Ohne Erfolg
bringt
dir auch die Erfolgsbeteiligung nicht. Aber 41,6 Millionen Views innerhalb der ersten drei Tage. Das ist ein ganz klarer Erfolg.
Und es ist ja auch eigentlich zu kurz gedacht, ne? Das klingt jetzt so wie, die haben jetzt Netflix da Geld abgerungen. Nein, alle Menschen, auch below the line dann, die wissen, je erfolgreicher dieser Film wird, desto besser für mich. Du legst, wenn du anteilig am Gewinn beteiligt wirst, nochmal eine Schippe drauf. Also du arbeitest sowieso mit 120% beim Film, immer. Es ist ein ungesundes Leben beim Film. Aber du gibst halt nochmal einfach mehr. Der Anreiz, es ist so einfach. Das Anreizsystem ist so viel klarer und trotzdem wird es halt nicht gemacht. So. Nur um das nochmal zu sagen, es macht auch ökonomisch Sinn. Nur, am Ende müssen halt wieder andere was abgeben vom Kuchen und deswegen passiert das dann erstmal nicht. Aber wenn es ökonomisch und für die Qualität des Endproduktes eigentlich Sinn macht, siehe diese Quoten jetzt.
Ja.
Ich habe noch.
Fand ich gut, wollte ich erzählen.
Ja, vielen Dank, wirklich, finde ich super. So genau wusste ich das auch nicht. Ich wusste nicht, dass ihre Produktionsfirma ist. Ich wusste das nur mit diesen Boni. Ja, sehr gut. Ich habe noch einen Fehler, den ich entdeckt habe.
Einen Fehler?
Ja.
Tell me.
Und zwar gibt es einen Fehler in dem Tattoo, das Matt Damon hat. Das sind ja
in den Buchstaben?
In den Buchstaben, ja. Weil es sind ja die Abkürzungen.
Oh mein Gott.
Ne? Also da steht auf der einen Hand steht, are we the good guys? Und auf der anderen Seite steht, also AWTGG, Are We the Good Guys? Und auf der anderen Seite steht die Antwort, We are and we always will be. Ja?
Nee, we are and always will be.
We are Oder? And always. We are and always are will and be. Es sind drei A's in dem, was sie sagen, aber es sind nur zwei A's auf seiner Hand.
Nicht dein Ernst? Das, also das ist ja...
Ja, ich hab's also beim zweiten Mal darauf geachtet, weil ich irgendwann dachte, aber warte mal, we are always will be sind drei A's und es sind nur zwei. Und es liegt natürlich daran, weil er wollte links fünf Buchstaben und rechts fünf Buchstaben, aber es sind halt sechs, weil...
Okay, aber vielleicht, also wow, also erstmal Chapeau, dass du das entdeckt hast. mega gut. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, also du hast recht, we are and always will be, drei A's. Die Frage ist jetzt, also nicht, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt für den Drehbuchautor oder für, ist ja wahrscheinlich gar nicht der Drehbuchautor, sondern die Maske oder irgendwer, der es verkackt hat, was weiß ich. Also ich weiß gar nicht, für welchen Menschen ich jetzt in die Bresche springe. Die Frage, die ich mir stelle, ist das and. Also natürlich, and hat ein A, aber vielleicht ist das so ein Wort, das wird ja auch gerne als Symbol, ne? Ich weiß gar nicht, hat dieses Symbol einen Namen? Ihr wisst, diesen Kringel, dieses Und-Zeichen. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sagen die Amis, and ist so ein Verbindungswort, das wird gar nicht mit einem eigenen Buchstaben in Abkürzung versehen. Weiß ich nicht, ist aber jetzt eine super Hypothese von mir.
Also
super Hypothese im Sinne von, nicht super im Sinne von, ich hab's gelöst, sondern im Sinne von, super ungenau, die Hypothese von mir. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber Chapeau, dass du das entdeckt hast.
Ja, kann sein, weil we are, always will be funktioniert ja auch nicht. Also, und dann hätten sie es auch einfach anders aussprechen müssen. Also ich glaube eigentlich, wenn du es so oft so aussprichst, dann, so. Fair enough, die hätten dann natürlich schon das Unzeichen zwischensetzen können. Das hätte man machen können. Auch im Tattoo, damit da eben auch nur fünf Buchstaben stehen mit einem Punkt hinter. Ja, aber no.
Weißt du was? Wo wir gerade bei diesen Tattoos sind. Ja. Das kommt mir jetzt spontan in den Sinn. Und ich will jetzt auch gar nicht, ich sag's ja, ich fand The Rip gut. Ja. Ich fand, das ist ein guter Film. Ich will jetzt gar nicht nach Kröten suchen. Aber die Frage, die ich mir stelle, und das ist mir bei beiden Malen gucken aufgefallen. Desi sitzt Matt Damon und Ben Affleck gegenüber und sieht diese Tattoos auf der Hand und fragt einfach, also finde ich voll okay, auch für die Figur, dass sie fragt, was sind das für Tattoos, was bedeuten die?
Ja.
Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ist das nicht ein bisschen simpel, dass Matt Damon ihr das dann wirklich einfach erzählt? Also das ist so, ne, klar, wir auch als Publikum wollen natürlich wissen, wofür stehen diese Buchstaben, was ist das für eine Abkürzung? Aber ich finde, das ist ja auch sehr emotional. Also das sind die letzten Worte, die sein Sohn an ihn gerichtet hat und die letzten Worte, die er an seinen Sohn gerichtet hat, bevor der an Krebs verstorben ist. Das ist höchst emotional. Das ist auch, könnte ich mir vorstellen, etwas, worüber eine Figur halt nicht jedem, der gerade mal des Weges kommt und fragt, dem das so auf die Nase bindet. Also irgendwie dachte ich mir, oh, das war jetzt aber einfach. Sie fragt und er antwortet. Da hätte ich mir vielleicht irgendwie ein bisschen mehr, ja nicht unbedingt Mysterium gewünscht, aber mehr emotionale Distanzierung, dass die Figur das einfach nicht jedem Dahergekommenen auf die Nase bindet. Das
verstehe ich tatsächlich, wenn sie fragt, noch in ihrem Haus, wofür stehen die Abkürzungen, sagt er nur, wofür sie stehen. Er sagt, are we the good guys? We are and always will be. Er sagt nicht, dass das die letzten Worte waren, dass das der letzte Austausch zwischen ihm und seinem sterbenden Sohn war. Das sagt er erst ganz am Ende, wenn das Geld gezählt wurde. Sie fragt dann, was bedeuten diese Sätze? Also warum hast du diese Sätze auf der Haut? Beim ersten Mal sagt er ihr nur, wie die Sätze lauten, aber nicht die Bedeutung dahinter. Und da habe ich noch gedacht, er macht es jetzt, um Verbindung herzustellen mit ihr. Weißt du?
Emotional zu connecten
so, ne? I'm the good guy, trust me. So. Also good cop, bad cop energy so ein bisschen, ne? Weil Affleck ist ja mehr so, ja, gut. Aber also, ich glaube, deswegen funktioniert es für mich, weil sie eben erst am Ende ihr sagt, dass das der letzte Austausch war zwischen ihm und seinem Sohn.
Okay. Ja, gut.
Ja, hast du noch was?
Nee.
Ja, super. Dann sind wir wohl am Ende angekommen. Das war wie immer ein großer Spaß, Anne. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Wir kommen natürlich wieder in 2 Wochen.
Natürlich.
Ja, natürlich. Womit kommen wir denn wieder?
Wir kommen wieder mit Matt Damon. Ja. Wir feiern ein Wiedersehen mit Matt Damon. Und wir sprechen über einen Film, auf den ich mich einfach irrsinnig freue, darüber mit dir zu sprechen, ihn nochmal zu gucken und mit dir drüber zu sprechen. Was soll ich so tun, als hätte ich keine Ahnung, über was wir sprechen und wie großartig dieser Film ist. Hey, wir sprechen in 2 Wochen. In 2 Wochen sprechen wir über Ocean's 11.
Yes. Das tun wir. Passt ja auch ganz gut, ne? Auch ein Thriller.
Ich freue mich.
Auch, also Heist-Movie.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, Heist-Movie
ist halt nochmal eine andere
Kategorie.
Ja, also ich finde schon gut, dass wir das hintereinander machen, weil man kann nochmal darüber sprechen, wenn was so ist mit, da wird man in die Irre geleitet und dann wird hinterher erst aufgedeckt, was hier eigentlich und wie das stattgefunden hat und so. Aber richtig, das ist ein Heist-Movie, das ist ein Thriller. Aber ich mag die Nähe beieinander. Da können wir dann wohl, also Howard Ryan kann gut sein, dass wir The Rip dann nochmal als Referenz und im Vergleich anbringen. Ich freue mich jedenfalls riesig. Vielen Dank,
ich mich auch,
dass ihr wieder zugehört habt. Liked gerne den Kanal, abonniert, klickt die Glocke, so nennt man das. Verteilt gerne viele Sterne, viele, viele Sterne.
Ja.
Vielen Dank, danke, danke.
Kommentiert auch gerne.
Auch immer. Kritik, Anregungen oder auch Lob gerne per E-Mail an uns. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes oder kontaktiert uns direkt über unsere Instagram-Kanals. Auch die sind unten in den Shownotes zu finden.
Mhm.
Bleibt uns nur zu sagen, bleibt gesund und bis in 2 Wochen. Oh, ich habe deinen Abschlusssatz geklaut. Du wünschst sonst immer allen, dass sie alle gesund sind. Huch! Gut.
Ja, aber das kann man gar nicht oft genug wünschen. Also auch von mir. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.